Wir haben Vision Sunday. Wir beginnen das Jahr immer so und ich mache heute mal den Teil 1, weil ich genau weiß, ich komme in das Praktische heute nicht. Wir machen am nächsten Sonntag da weiter. Also es wird heute nicht so sehr praktisch werden, aber uns ist es wichtig, das große Bild für dieses Jahr vor Augen zu malen. Vision Sunday. Vision kommt von Sehen, visionäres Sehen. Ich erinnere mich daran, als ich vor einiger Zeit Skifahren war, hat jemand die Abfahrt in dieser Meerabfahrt in Kitzbühel gesehen, die Streif, also unfassbar. Ich habe die angeschaut, es war unfassbar zu sehen, wie die Leute dort runterfahren. Und einer kam ein bisschen aus dem Gewicht und fährt dann mit 100 Kilometer so auf einem Bein, geht so durch, kriegt sich um. Unfassbar. Ich bin auch Ski gefahren, zu schnell für meine Verhältnisse, ohne Skibrille, war auch dumm. Und plötzlich kam in Nebel, alles war weiß und wahrscheinlich Augen mit Wasser voll. Ich habe ein Whiteout gehabt, ich habe nichts mehr gesehen. War alles weiß, um mich herum nur weiß. Und ich wusste an der Stelle, links geht es irgendwo runter. Aber ich wusste nicht, wo ist links. Und natürlich Muskeln verkrampft. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, mein Schlüsselbeinbruch war das damals. Das war meine jämmerliche Aktion im Skifahren. Aber was ich gelernt habe ist, wenn du nichts siehst, kannst du nicht navigieren. Ja? Nichts zu sehen ist schwierig. Und in diesem Jahr, ihr Lieben, was kommt da alles an Widrigkeiten auf uns zu? Ja, was kommt da alles? Was sehen wir alles? Also die Frage ist, was sehen wir? Was siehst du? Wir haben hier vorne auch so ein interessantes Bild, finde ich. Unser Bühnenbild. Und die Frage ist, mal schaut es euch mal an, was siehst du auf diesem Bild? Ich versuche es am Ende zu lösen, aber schon jetzt mal, schaut es euch mal an, was siehst du? Und wenn ich es vergesse zu lösen, bitte, jemand gibt mir, holt mich nochmal ab dann an der Stelle. Ich sage, Ralf, du musst das Ding noch auflösen hier an der Stelle. Aber das Bild kann etwas ausmachen mit uns, kann uns etwas sagen, es kann unser Herz berühren oder es ist einfach nur da. Die Frage ist, was sehen wir? Was sehen wir, wenn wir in dieses Jahr reinschauen? Und das, was wir sehen, wird wirklich entscheidend sein über das, was wir tun. Ja. Wir können nur Negatives sehen oder wir sehen das Schöne, wir sehen hinter den Horizont. Was sehen wir? Und es gibt einen bekannten Satz, den ich im letzten Sonntag auch schon nannte, von Antoine de Saint-Exupéry aus dem Kleinen Prinz. Übrigens war nicht die Predigt von Johannes Stockmeier am letzten Sonntag prophetisch. Er ist es denn vielleicht nicht, ja, ich fand sie prophetisch. Er hat sie jetzt vielleicht für manchen einfach rübergebracht, aber ihr Lieben, die Worte, dieses Thema zu sehen, nicht sehen, sondern sehen, ja, dieses Sehen, was wir sehen, das hat er so auf die Spur gebracht. Und ich glaube, es war wirklich ein Impuls des Himmels. Und deshalb noch einmal diesen Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Deshalb lasst uns uns danach ausstrecken, dass unsere Herzen einen scharfen Blick bekommen, einen Adlerblick. Mit dem Herzen sehen. Wir können mit dem Herzen sehen. Das war jetzt ein Pilot und vielleicht kennt jemand das Buch. Er hat es, finde ich, unfassbar schön ausgedrückt, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, wie das, was wir sehen. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, aber wir können die Auswirkungen dieser unsichtbaren Wirklichkeit wieder sehen. Man kann mit dem Herzen sehen. Vorneweg, ich gehe gleich mit uns hinein in eine Geschichte. Und vor der Geschichte ist noch ein Bibelvers, ein Statement von Jesus selber. Und ich möchte diese Geschichte uns vor Augen machen, weil ich glaube, die Geschichte hat mit unserem Jahr zu tun. Ich glaube, dass auch diese Geschichte prophetisch ist für dieses Jahr. Dass Gott uns mit der Geschichte, eine biblische Geschichte, die wir gleich anschauen, und ich bete, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir die Gedanken, seine Gedanken, die hinter dieser biblischen, faktischen Geschichte, die so passiert ist, sehen. Ich möchte jetzt gleich noch beten. Vater, da bitte ich dich jetzt für uns Menschen. Für uns, die wir hier sind, heute Morgen hier im Gottesdienst. Bitte hilf uns zu sehen. Hilf mir zu sprechen und hilf auch mir zu sehen, jetzt während der Predigt zu sehen, was du tun möchtest. Wir wollen, dass dein Wille geschieht, Vater, dafür leben wir. Und wir bitten dich, öffne uns die Augen unseres Herzens und die Ohren, damit wir hören und sehen, was du sagen möchtest, weil auf dich kommt's an. Jesus, du bist für uns der Mittelpunkt. Das ist ein Ort, in dem du gefeiert und proklamiert wirst. Ein Ort des Lobpreises auf dich, des Gebets. Herr, und das soll zunehmen und stärker werden, auch in diesem Jahr. So hilf uns zu sehen und zu hören. Amen. Jesus selbst, schauen wir ihn an und wir wollen ihm ja nachfolgen. Johannes Evangelium 5, Kapitel, Vers 19. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Sah er den Vater lebendig vor sich? Nein. Aber er sah ihn im Geist. Es ist ein Sehen im Geist. Das Leben Jesu war geprägt davon, dass er sah mit seinem Herzen, was der Vater tun will. Das war sein Geheimnis, ihr Lieben. Das heißt, wenn wir jetzt über das Sehen sprechen, sprechen wir über ein zentrales Momentum eines Lebens, des Lebens eines Menschen, der Jesus nachfolgen will. Seid ihr bei mir? Dankeschön. Es kommt die Geschichte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Das Haus des Petrus war dort, er war mehrmals dort. Dort war irgendwie sein Zuhause in Kapernaum. Und da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Wow, coole Story. Uti und ich, wir waren mal in Kapernaum, wir haben mit unserem damaligen Präses, dem Johannes Justus und der Irene, seiner Frau, durften wir eine Studienreise nach Israel machen, die ich nie mehr vergesse. Ich habe jetzt wieder die Bilder durchgeschaut. Und wir waren auch in Kapernaum und das seht ihr auf dem nächsten Bild. So ein paar Steine aus dieser Zeit und die Umrisse von so einem Haus. Also die Häuser waren damals nicht so sauber gebaut und mit Zement, mit Speis verspachtelt und wie das bei uns ist. Sonst waren oft manchmal nur Trockenmauerwerke, manchmal mit Lehm noch verkleidet. Und es waren oft Dächer, die gerade waren, ja, wo man auch noch nachts und abends hoch aufs Dach sitzen konnte, auf so einer Dachterrasse. Aber das Ganze war ja nicht ganz so stabil, nur dass ihr einen kleinen Eindruck kriegt, das wird noch von Bedeutung sein heute. Und während er ihnen das Wort verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Ein Gelähmter wird gebracht zu ihm. Jetzt müssen wir uns versuchen, in die Situation reinzuversetzen, die damals bestand, wie die Situation damals war. Wenn du gelähmt warst, wenn du nicht mehr gehen konntest, warst du erstens, hat man dich gefragt, warum bist du gelähmt? Welche Schuld hast du auf dich geladen, dass du gelähmt bist? Der hatte also zu seiner Not, dass er körperlich behindert war, noch das Stigma, irgendwo in Sünde zu leben. Mit dem wollte man einfach gar nicht mehr so viel zu tun haben. Der war ausgestoßen, er war ausgegrenzt. Der Mann hatte wahrscheinlich keine Vision mehr für sein Leben. Was soll er für eine Vision haben? Er kommt nirgends hin. Er kann keine Arbeit richtig nachgehen. Das ist für uns vielleicht gar nicht mehr so schlimm, aber ihr Lieben, damals gab es keinen Sozialstaat, da hat niemand nach dir geguckt, da bist du einfach verhungert. Das Einzige, was ihm blieb, war betteln. Es war die einzige Chance, morgens irgendwie sich wohin zu kriechen und zu betteln den ganzen Tag und zu gucken, dass irgendjemand ihm etwas gibt. Sprich mit dem über Vision. Der hatte nicht mehr viel Vision. Sprich mit dem über Lebensperspektive und was du... Der wollte irgendwie durchkommen. Vielleicht hat er mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen. Also das war eine echt extrem schwierige Lage. Sein Vorteil war, er hatte 4 Freunde. Und das ist ein erster entscheidender Punkt, den wir festhalten wollen. Da waren Freunde. 4 Männer trugen ihn. Ich war ja eine Zeit bei der Bundeswehr und wir haben das trainiert, wie man einen Mann trägt. Ich meine, das ist... Da brauchst du erstmal 2 Holzstangen, ja, und dann guckst du, dass du da mittendrin so eine Zellplane reinmachst, irgendwas zum Drauflegen und dann trägst du den. Ich habe auch gedacht, das geht ganz einfach. Aber dann hast du einen an jedem Eck und du trägst nach 5 Metern, Das geht in den Rücken, ey. Wie weit war der weg? Kapernaum. Die Stadt ist klein. Wenn er vom Ort war, war es nicht so groß. Dann kannst du ihn vielleicht noch im ganzen Tragegriff oder irgendwie tragen. Aber vielleicht waren es 4 Kilometer, 20, 10? Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, das war nicht so einfach. Das war schon eine Hausnummer, ihr Lieben. Die 4 Männer, das sind starke Leute, Freunde. Das war sein großer Vorteil. Er hatte Freunde. Und vielleicht sagten sie sich, wir lassen uns durch nichts auseinander divinieren. Auch nicht durch Krankheit. Wir sind Freunde. Und wisst ihr, mal was Interessantes für Gemeinde. Wir sind Freunde, vielleicht haben wir auch eine unterschiedliche Meinung. Vielleicht dachte einer von den Freunden, ja, vielleicht hat er tatsächlich Schuld. Wir sind Freunde. Wir lassen uns nicht von einer körperlichen Krankheit, Benachteiligung auseinanderdividieren. Und wir lassen uns auch nicht von dem auseinanderdividieren, was die Leute sagen. Und vielleicht hat einer von ihnen auch so gedacht. Ja, wahrscheinlich hast du irgendeine Schuld, aber das ist mir jetzt egal. Ich trage dich. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Kennt ihr den Satz? Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du nicht mein Freund. Das ist Kinderkram. Das ist Blödsinn. Wenn die andere Meinung zählt, um Freundschaft zu sein, das brauchen wir nicht. Wir haben gerade Handball, kriegt ihr das auch mit? Unsere Handballer sind gerade ganz schön. Gestern Portugal, das war auch wieder ein Krimi. Vor 2 Spielen dachte sich der Spielmacher Juri Knorr etwas, wie soll ich sagen, kritisch über den Bundestrainer geäußert. Ich fand es so stark, wie der Bundestrainer reagierte. Er hat gesagt, bei uns darf jeder seine Meinung sagen. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen sind. Und er bringt ihn ins Spiel und er versucht, ihn dann einzusetzen, wenn es klappt. Also wir merken, das sehen wir vor unseren Augen. Das klappt in unserer Handball-Nationalmannschaft. Richtig cool, was das für ein Team ist. Und ich bin gespannt, wo die noch hinkommen. Ein Statement. Die Kirche lebt nicht davon, dass alle dieselbe Meinung haben. Uns verbindet, dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist. Und nicht, was wir denken und fühlen. Seid ihr da? Vision 2026. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die ihre Freunde zu Jesus bringt. Das ist ein erster Satz. Ich will heute 3 Sätze prägen. Wir wollen in diesem Jahr 26 weiter dorthin wachsen, eine Gemeinschaft zu sein, die ihre Freunde zu Jesus bringt. Das wollen wir. Und ich habe mir vorgenommen, Ralf, Gott, bitte schenk mir die Gnade, dass ich einen meiner Freunde, zu meinen Freunden zähle ich jetzt Nachbarn, meine Kollegen sind alle Christen. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe einige Bekannte, Leute aus meiner Familie, die Jesus noch nicht kennen. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass ich eine Person aus meinem Freundeskreis dieses Jahr zu Jesus bringe. Das ist meine ganz persönliche Vision. Und ich möchte euch inspirieren. Das hat Gott uns als Ältestenschaft und im pastoralen Team aufs Herz gelegt, dass wir in diesem Jahr nah zu Menschen gehen. Gott sagt, geht nah zu Menschen. Nehmt euren Auftrag, geht hin in die ganze Welt und macht Menschen zu meinen Nachfolgern. Wir wollen den Auftrag ernst nehmen. Wir wollen dem Teil des Auftrags, wir wollen diesen Auftrag dieses Jahr widmen. Wir wollen dieses Jahr dem weihen. Und ich drücke es einfach mal so aus, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die ihre Freunde zu Jesus bringt. Das ist vielleicht schon der Hauptpunkt, das stärkste Momentum, das in unserem Herzen brennt für dieses Jahr. So, und jetzt können wir uns überlegen, wer sind unsere Freunde und wie machen wir das praktisch? Da gehen wir am nächsten Sonntag, gehen wir an der Stelle weiter. Aber das einfach mal ein erstes Statement. Jetzt gehen wir wieder in die Geschichte zurück. Markus Evangelium, 2. Kapitel. Sie wollen also ihren Freund zu Jesus bringen, weil sie wissen, nur der kann helfen. Wenn du in Kontakt mit Jesus kommst, dann kommt die Hilfe. Der kann es. Das war ihr Glaube. Aber es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Schlechtes Welcome-Team. Da steht jemand draußen, der echt Hilfe braucht und keiner mag's. Alle sind hier beschäftigt und gucken, dass jeder seinen eigenen Platz hat, wo es ihm gut geht. Aber keiner guckt nach außen. Da wird jemand rangetragen, der echt Hilfe braucht, aber es wird nicht wahrgenommen. Aber die Freunde zeichnen sich durch eine weitere sehr starke Eigenschaft aus. Sie decken das Dach ab. über der Stelle, wo Jesus sich befand, machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Cool, oder? Ach du, es ist so voll, da kommen wir jetzt nicht hin. Gehen wir wieder zurück. Nee. Das sind nicht nur Freunde, das sind entschlossene Freunde. Das sind Freunde, die haben Glauben. Und der Glaube ist für sie nicht nur ein Wort, der Glaube hat ihr Herz durchdrungen und erfasst und sie setzen alles auf die Karte. Die steigen auf das Haus oben hoch. Stell es dir nur mal vor. Vielleicht haben wir es schon oft gelesen. Ich will uns einladen. Komm, lass uns eintauchen in diesen Text. Lass uns sehen, was hier für Haltungen, was hier für Wahrheiten drin versteckt sind. Die klettern auf das Dach und sie decken das Dach ab. Ich habe immer gesagt, Flachdach. Ne? Wahrscheinlich ja, so ein Bast oder Bambus. Verdeckt, aber auch Steine. Aber stell dir vor, da deckt jemand das Dach ab. Hey, da kommen erstmal ein paar Steine runter. Was ist da unten los? Petrus sagt, soll ich Schwert holen? Thomas sagt, oh, hey, was ist hier los? Das scheint mir nicht vom Herrn zu sein. Judas sagt, boah, wer soll das bezahlen? Haben wir eine Hausratversicherung? Der Hausbesitzer sagt vielleicht, oder die Eigentümer, ey, ich habe dir jetzt gesagt, wenn wir die Typen ins Haus lassen, passiert irgendwas Blödes. Stell dir die Situation vor. Wer sah mit den Augen des Herzens? Wer sieht die Situation mit den Augen des Herzens? Das ist auch so eine Frage. Aber zunächst, der Glaube setzt Kräfte frei, die durchgehen. So ist uns ein zweites wichtiges Momentum, und ich mache nur ein Zitat, um das noch weiter zu unterstreichen, davor. Wer nicht will, findet Gründe. Vielleicht kennt ihr den Satz schon. Wer will, findet Wege. Ja, John Maxwell, ein ganz bekannter, berühmter Autor, hat das aus meiner Sicht geschrieben. Ihm wird zumindest nahegelegt. Vielleicht gibt es noch woanders her eine andere Quelle. Aber ich habe es jetzt von einem Buch von ihm. Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. Ja, die wollen. Es ist nur eine Entschlossenheit, die diese Leute in ihrem Herzen tragen. Also, zweiter Teil, Vision 2026, ein zweiter Satz. Eine Gemeinde, die Wege findet, weil in ihr die Flamme des Glaubens und der Liebe brennt. Das eine ist, eine Vision zu haben. Oh, du bist krank. Weißt du, wir glauben, dass Jesus dich heilen kann. Das zweite ist dann, den Mann zu packen und ihn zu tragen. Hitze auf sich zu nehmen und dann eventuell Ärger auf sich zu nehmen, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Es braucht diese Entschlossenheit. Und der Glaube kann das wirken. Glaube wird aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ein wichtiges Wort werden für dieses Jahr. Vertrauen, ein starkes Vertrauen. Sehnst du dich auch nach einem stärkeren Vertrauen zu Jesus? Und Glauben kann wachsen. Diese Leute sind Vorbilder im Glauben. Sie sind deshalb kamen deshalb in diesen Bericht von Markus, weil der Markus, der war selber so geflasht, also das hat erlebt hat. Stell dir das vor, die steigen auf das Dach und die nehmen in Kauf, dass sie wahrscheinlich dafür bezahlen müssen, dass sie als blöde Jane dargestellt wurden. Aber sie finden einen Weg. Sie wollen unbedingt. Warum wollen sie? Weil die Flamme des Glaubens und der ersten Liebe in ihnen brennt. Übrigens, die erste Liebe ist die Liebe, die Jesus hat zu uns. Das heißt, wir lassen uns inspirieren von seiner Liebe. Und seine Liebe hat er hier am Kreuz gezeigt. Ist das so? Er ist den Weg gegangen. Er ist den bittersten Weg gegangen. Er hat gebetet, Gott, wenn es irgendwie geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, ich decke aufs Dach ab. Ich werde da durchgehen. Er hat es vorgelebt. Und diese Männer ließen sich von ihm anstecken und etwas von seinem Glauben und seiner Liebe brennte in ihnen. Liebe zu diesem Mann, Liebe zu ihm, Liebe zum Leben. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Belebten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt kommt ein kleiner Exkurs an der Stelle. Er sieht ihren Glauben. Er sieht ihre Entschlossenheit. Er sieht ihr Vertrauen. Er sieht, dass sie ihm so total vertrauen, dass sie alles auf die Karte setzen. Sie müssen in Kontakt mit Jesus kommen. Unsere Freunde sollen Jesus finden. Und das sieht er. Und das ehrt er. Und dann sagt er zu ihm: Du, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja spannend. Ihr Lieben, und es zeigt, das größte Wunder, das es gibt, ist, dass uns unsere Schuld vergeben wird. Wenn ich an mein Leben denke, das war mein größtes Wunder. Dass ich erlebt habe, wie ich plötzlich, wie soll ich sagen, ich spüre Gerechtigkeit, ich spüre die Vergebung, ich konnte es fühlen und wahrnehmen. Ja. Ich musste dazu eine Lebensbeichte machen, bis ich da durchkam. Ich habe meine Schuld runtergeschrieben und habe sie bei dem Hauskreisleiter bekannt und dann hat er mir Vergebung zugesprochen und ich spürte, ich bin echt rein. Das ist das größte Wunder überhaupt. Und jetzt der kleine Exkurs. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sie innerlich auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, sowas zu sagen? Kann ein Mensch es wagen, diesen Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Jesus sieht das in seinem Geist. Er sieht es in seinem Geist, was in ihnen vorgeht. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Welchen Gedanken geben wir Raum in uns? Das ist die entscheidende Frage für dieses Jahr. Was sehen wir? Was geben wir Raum in unserem Herzen? Der Liebe Gottes? Dem Geist, der Glauben in uns wirkt? Dem Geist Gottes? Was sehen wir an? Was ist leichter, sagt Jesus, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Es ist viel leichter zu sagen, deine Sünde ist vergeben, weil es kann keiner nachprüfen. Aber zu sagen, steh auf und geh. Aber dass ihr merkt, dass der Sohn wirklich Sünden vergeben kann, steh auf und geh, sagt er. Und er beweist damit seine Göttlichkeit. Wisst ihr, wir ehren hier Jesus, aber der ist nicht weit weg. Der ist hier. Er lebt in dir, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben. Und er will dein Leben stark machen, frei machen. Er will dich befähigen und beauftragen. Er will dir Vision, er will dir ins Herzen hineinlegen, was er mit dir tun will. Und dass er das wirklich tun will, haben wir auch hier ein Zeugnis. Brigitte.
Danke dir. Ja, guten Morgen miteinander. Ja, ich durfte wirklich zur Ehre Gottes wirklich euch erzählen, jetzt darf erzählen, wo Gott wirklich Heilung geschenkt hat. Und das ist unfassbar für mich. Also ich habe ihm einfach, um zu sagen geschwind, was vorher war. Ich habe Anfang November habe ich mehrere Nervenwurzelreizungen gehabt am Rücken. Das ist mein Defizit und das war furchtbar. Wenn jemand schon Nervenschmerzen erlebt hat, der weiß, was das heißt. Hochdosiert Schmerzmittel. Ich habe extra Behandlungen bekommen, also Lasertherapie, die normalerweise hilft. Dieses Mal hat es überhaupt nicht geholfen und ich war echt verzweifelt, was ist los. Natürlich wurde gebetet nebenher auch, aber irgendwie hat es stagniert. Und ich war dann am 14. Dezember, Sonntag, war hier die Möglichkeit zum Gebet und ich habe zweimal das Gebet in Anspruch genommen, also das, was jetzt durchs Gebet passiert ist. Ich habe wirklich gespürt am Rücken, dass Wärme durchgeht und war total berührt von dem Ganzen und habe dann an dem Tag selber vor lauter Unternehmungen nichts mehr groß registriert. Aber am nächsten Tag, morgens, habe ich meine Schmerzmittel, die haben wir eigentlich nehmen sollen und ich habe gemerkt, nein, ich habe keine Schmerzen. Und habe dann im Glauben und Vertrauen darauf, dass es wirklich Gottes Heilung ist, habe ich alles weggelassen. Es blieb gut, es ist nichts gekommen, keine Schmerzen, nichts. Preis dem Herrn, dann stand die MRT aus, die natürlich, wo man warten muss drauf. Ich habe sie abgesagt und konnte sagen, ich bin durch Gebet geheilt worden. Dann stand die Auswertung an beim Arzt, aber auch da habe ich gesagt, nein, ich bin wirklich geheilt worden durch Gebet und Gott ist treu. Und es blieb so, bis jetzt darf ich sagen und darf ich wirklich zur Ehre Gottes sagen und dass Gott hier auch sein Reich baut, dass Gott heilt. Halleluja.
Dankeschön. Vielen Dank, Friede. Dankeschön. Die Freunde hatten einen unbedingten Willen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Es war eine absolute Entschlossenheit. Ihr Freund sollte mit Jesus in Kontakt kommen. Ärger, Hitze, Anstrengung, sie bezahlen den Schaden am Haus. Das war es ihnen absolut wert. Ich habe mir hier aufgeschrieben einen Satz: Menschen kommen nicht zu Jesus, weil es Kirche gibt oder wie die Tür aufhalten. Menschen kommen zu Jesus, weil sie Freunde haben, die sie zu Jesus bringen. Das ist der Punkt. Wir sind dazu aufgerufen, andere Menschen, die uns ans Herz, die wir lieb gewinnen, für die wir beginnen zu beten, sie zu Jesus zu bringen. Das ist der Punkt. Deshalb der Auftrag, geht hin in die ganze Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern. Ein dritten Satz, eine Kirche, die wollen wir sein, Vision 26, eine Kirche von Gottes Geist bewegt, befähigt und beauftragt. Weil wer schenkt den unbedingten Willen? Wer schenkt das? Ein Text aus dem Philipperbrief: Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen, sagt eine andere Übersetzung. Er macht uns nicht nur bereit innerlich, er macht uns auch fähig. Gott befähigt uns und beauftragt uns. Diese zwei Worte haben wir hier auf einer Karte. Ihr dürft als Team gerne schon kommen, als Lobpreisteam. Und die Karten liegen hier. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ihr könnt bei dem Abendmahl, wenn ihr möchtet, wenn ihr nach vorne kommen möchtet, auch diese Karte holen. Befähigt und beauftragt. Das sind so zwei Worte, die wir mitnehmen wollen. Ein Satz noch, ein Zitat von unserem Präses Friedhelm Holthuis: Wenn wir diese Herausforderung annehmen, dass Menschen unbedingt in Kontakt mit Jesus kommen müssen, wenn das unser Herzensanliegen ist, dann ist das der Spirit Gottes. Dann werden wir Wege finden. So ist es ein Spirit Move. Dieses Wort haben wir so geprägt über diesem Jahr. Wir beten für einen Spirit Move, für eine Bewegung des Geistes. Wir beten um eine Befähigung des Geistes. Wir beten darum, dass er unsere Herzen bereit macht. Wir beten darum, dass er in uns das Wollen vollbringt und dann auch das Vollbringen. Vielleicht hast du oft und oft und oft und oft versucht, deine Freunde zu Jesus zu bringen, wie ich auch. Und du hast so oft erlebt, dass es einfach nicht funktioniert. Wollen wir die Erfahrungen der Vergangenheit größer werden lassen, wie unsere Perspektive der Zukunft? Wollen wir nicht einfach ganz neu Gott glauben und vertrauen, dass selbst wenn wir es jetzt 10 Jahre nicht erlebt haben, dass wir es 2026 erleben? Dass wir hier 10 Taufen erleben in dem Jahr? Wollen wir das nicht glauben? Stell dir vor, jeder von uns bringt in dem Jahr eine Person zu Jesus. Dann haben wir eine andere Gemeinde Ende des Jahres. Vielleicht sind nicht alle davon hier, aber die Gemeinde, wir sind dann wieder bei 2 Folgen Gottesdienst. Oder eine Gemeindegründung. Merkt ihr was? Da ist der Punkt. Und nochmal, Menschen kommen nicht zu Jesus, weil wir die Tür aufhalten. Wir sind da, um ihnen den Weg zu zeigen. Wir müssen sie zu Jesus bringen. Wir sind eingeladen, Menschen zu Jesus zu bringen. Und ob sie dann in die Via gehen oder ob sie irgendwo anders hingehen, Hauptsache sie folgen Jesus nach. Lasst uns Menschen zu Jesus bringen. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Und ihr wisst, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das ist die Hauptsache. Und alles andere wird sich regeln. Aber das ist die Hauptsache. Ein Spirit Move. Und ich Wisst ihr, wenn ich daran denke, ich weiß, Gott, ich kann es nicht. Deswegen bin ich so froh, es ist eine Wirkung des Geistes. Gott selbst ist in uns am Werk, er selber will das tun. Ich muss mich jetzt nicht verkrampfen, das ist die gute Nachricht in dieser Herausforderung, dass er es tut. Und er wirkt nicht nur das Wollen, auch das Vollbringen. Er befähigt uns. Einen genialen Satz. Wir wollen nah bei Menschen sein. Ihr wisst, unser Hauptmotto ist, unsere Vision, unsere große Vision ist, nah bei Gott und nah bei Menschen. In diesem Jahr wollen wir uns fokussieren auf diesen Bereich nah bei Menschen. Wir wollen unsere Freunde zu Jesus bringen. Amen. Vater, und ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du durch die Reihen gehst, dass du uns jetzt nimmst und führst und leitest, dass du jetzt zu jedem sprichst. Geist Gottes, ich lade dich ein, jetzt an diesem Gottesdienst, in diesem heiligen Moment heute Morgen, komm, bewege du dich. Heiliger Geist, ich weiß so genau, dass es aus uns heraus nicht möglich ist, aus mir heraus nicht, aus uns als Leidenschaft nicht. Wir haben es menschlich nicht, aber du hast es. Du hast es. Du wirkst das Wollen und das Vollbringen. Du machst uns fähig und du machst uns bereit. Und jetzt schauen wir auf Jesus. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, er brach es und er reichte seinen Jüngern und sagte, nehmt, das ist mein Leib, mein Leben, der für euch gegeben ist. Mein Leben soll in euch leben. Meine Lebenskraft soll in dir zur Auswirkung kommen. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch. Er dankte dem Vater. Und auch da spüren wir seine innere Verbindung mit dem Vater. Und dann gab er ihn seinen Freunden und sagte, nehmt, das ist mein Blut. Ein Blut des Bundes. Ich schließe einen neuen Bund mit euch. Und so oft ihr davon esst und trinkt, verkündigt ihr das Reich Gottes, verkündigt ihr meinen Tod und dass ich den Tod besiegt habe und dass ich ins Leben hineinführe. Mit diesen Worten gehen wir jetzt ins Abendmahl und ich weiß, ich muss jetzt dieses Bild noch auflösen und es passt jetzt sehr gut. Dieses Bild hat den Titel Blutsbund. Vielleicht seht ihr die Farben des Lebens, grün und blau, Wasser. Grün und blau, die Farben des Lebens. Und ihr seht einen Ring. Eine meiner Töchter hat das Bild gemalt und es hängt bei mir im Büro. Und ich schaue, bei jeder Predigtvorbereitung habe ich dieses Bild vor Augen. Ich schaue genau drauf. Es ist ein Bund. Ein Bund des Lebens. Ein Bund, den der Schöpfer des Himmels und der Erde mit uns Menschen schließen will. Und es ist ein Blutsbund. Sein Blut besiegelt diesen Bund. Das drückt das Bild für mich aus. Und vielleicht noch viel mehr. Es führt dann hinein in eine tiefe, tiefe, vielfältige geistliche Wahrheit. Kannst du das sehen, was es bedeutet? Allein das, dass Gott einen Blutsbund mit dir schließt? Hey, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, hey, ich bitte, dass die Gebetshelfer nach vorne kommen. Ihr könnt gleich dort von mir aus links gehen. Und während dem Abendmahl ist die Möglichkeit, dort zu den Gebetshelfern zu kommen und dorthin zu gehen.